Ich lese uns den Text zur Predigt aus Jeremia 15, die Verse 15 bis 21. Jahwe, du weißt alles. Denk an mich und setz dich für mich ein. Nimm Rache für mich an meinen Verfolgern, nicht dass deine Langmut mich zugrunde gehen lässt. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Wenn du zu mir sprachst, verschlang ich jedes Wort. Deine Worte haben mich mit Glück und Freude erfüllt, denn ich gehöre ja dir. Jahwe, allmächtiger Gott, nie saß ich in einer fröhlichen Runde, nie scherzte ich mit. Von deiner Hand gepackt sitze ich alleine, denn deine Erbitterung erfüllt auch mich. Warum hört mein Schmerz nicht auf? Warum schließt sich meine Wunde nicht? Warum will sie nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist für mich wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Da sagte Jahwe zu mir, wenn du umkehrst, nehme ich dich wieder an. Dann darfst du mir wieder dienen. Wenn du deine Worte überlegst und nicht mehr solchen Unsinn von dir gibst, dann darfst du weiterhin mein Sprecher sein. Sie müssen auf dich hören, aber du nicht auf sie. Dann mache ich dich für dieses Volk zu einer festen, eisernen Mauer. Sie werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg. Denn ich bin bei dir und werde dich retten. Ich schütze dich, ich, Jahwe. Ich rette dich aus der Hand der Bösen. Aus brutalen Fäusten befreie ich dich. Gottes Wort aus dem Buch Jeremia.
Trotz dieses sehr herausfordernden Textes freue ich mich zuallererst erstmal, mit euch hier wirklich weiterzumachen in dieser Predigtreihe, in der wir uns gerade bewegen. Jeremia mit Pferden rennen. Und in dieser Reihe, wenn du bisher noch nicht da warst, wollen wir uns das Leben eines Mannes anschauen, der so anders lebte als die meisten von uns. Vor ca. 2500 Jahren lebte Jeremia in einem Königreich, das kurz vor dem Tod stand, vor dem Zerfall stand. Und dort hatte er eine Botschaft an die Menschen um ihn herum: Lebt wieder echt. Lebt echt. Nicht belanglos, sondern intensiv in der Realität, dass Gott da ist. Rennt mit Pferden, während ihr nur ein bisschen herumlauft. Er war ein Leben, das allen Widrigkeiten zum Trotz einfach dastand und mit Pferden rannte. Darüber haben wir bisher einiges auch gehört und haben uns versucht, da hineinzuversetzen. Und jetzt habe ich eine Frage für dich. Hast du Vorbilder? Hast du Vorbilder? Menschen, die dich zu etwas Höherem rufen als da, wo du gerade bist. Leben, die dich so faszinieren, weil sie schneller rennen, als du es gerade tust und die etwas mit dir machen. Ich hoffe, du hast so jemand. Jeremia ist so jemand für mich geworden. Aber eine Sache interessiert uns doch wirklich bei diesen Vorbildern, die wir so haben, oder? Eine Frage. Und zwar ist das Folgendes. Wie geht er oder sie mit den wirklich schweren Momenten des Lebens um? Das ist die Frage, die uns unter allem wirklich interessiert. Wie hält sie stand im Angesicht vom Horror, den das Leben oft bereithält? Hält er den Stürmen des Lebens, die da sind, wirklich stand? Das wollen wir wissen, wenn wir ehrlich sind. Und wir werden heute uns einen Einblick verschaffen in das Leben von Jeremia in so einem Moment von ihm. Wir werden sehen, ob er standhält. Vielleicht bist du heute neu hier und fragst dich, aber Dennis, warum sollte ich überhaupt aufpassen, wenn wir von so einem Mann reden, der schon längst tot ist? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Nun, ich gebe dir einen Grund, warum du heute wirklich aufpassen solltest und warum das Worte für dich sind, für jeden von uns sind, auch wenn du sonst nicht viel damit anfangen kannst. Viele von euch wissen das. Aber ich sage es dennoch immer wieder, man kann es nicht oft genug sagen in unserer Zeit. Das Leben hält Leid für dich bereit. Punkt. Wir brauchen darüber nicht verwundert zu sein. Es ist keine große Überraschung. Oh, es habt ihr auch schwere Tage. Nein. Das Leben wird dich mit Leiden konfrontieren, die größer und schwerer sind, als du es dir überhaupt zugetraut hättest. Es mag sein, dass Krankheit dein Leben trifft. Es mag sein, dass deine engsten Beziehungen auseinanderbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Es mag sein, dass sich das Weltgeschehen, das Politische oder was auch immer ändern mag. Und Corona mag dafür vielleicht nur der Anfang sein. Es mag sein, dass Menschen, die du liebst, leiden werden. Ganz egal, die Variablen sind unzählig. Aber Leid steht uns immer wieder bevor. Das Leben wird uns hart treffen und selten nur einmal. Und manche hier können davon Geschichten erzählen, wie du dich so fühlst, als wirst du von einem LKW überfahren. Und während du gerade dabei bist, dich langsam davon wieder aufzurappeln, was eigentlich unmöglich ist, hörst du, wie der Rückwärtsgang eingelegt wird. Auch in Kirche wollen wir darüber nicht schweigen, auch wenn es inzwischen so viele Leute tun. Und darum ist die Frage, was heißt es zu leben im Angesicht davon, dass das uns im Leben immer wieder begegnet? Was ist wirklich unser Lebensentwurf und wie gehen wir intensiv mit solchen Momenten um? Was machen wir damit? Was bedeutet es, mit Pferden zu rennen im Angesicht von diesen Momenten? Und so schauen wir uns Jeremia an. Einen seiner, man muss leider sagen, vielen schweren Tage seines Lebens. Ihm waren diese Momente gut vertraut und von ihm lernen wir in einem allerersten Schritt, was es heißt, unseren Schmerz zu beten. Unseren Schmerz zu beten. In den bisherigen Texten, vor allem letzte Woche, haben wir gesehen, dass Jeremia keine einfache Botschaft hatte. Ja, er war nicht unbedingt beliebt. Er hatte eine harte Anklage an die Menschen seiner Zeit. Und Nachbarn, Freunde, Familie haben sich von ihm abgewendet. Und so blieb dieser Mann Gottes, so kann man ihn nennen, er blieb alleine mit einem Gott, den er nicht verstand, und einer Botschaft, die ihm nicht gefiel. Und er litt, wie so viele von uns auch leiden, das weiß ich. Ich bin erst ein Jahr hier und ich habe schon so viel mitbekommen. Und Leid macht eine ganze Menge mit uns, vor allem hier, mit unserem Herzen, mit unseren Emotionen. Da drin tummeln sich dann verschiedene Gefühle herum, nämlich Einsamkeit, Verrat, das Gefühl, verletzt worden zu sein, verraten worden zu sein, es ist so tief. Da mischt sich in uns ein Gefühl von Enttäuschung. So hätte es nicht sein sollen. Und noch schlimmer, der Wut. Oh meine Güte, wie viel Wut ist, wenn wir leiden, hier drin, in deinem und in meinem Herzen. Und Jeremia, dieser Prophet der Tränen, wie er auch genannt wird, er kennt jedes einzelne dieser Gefühle in- und auswendig. Er kann sie durchbuchstabieren, von vorne bis hinten, rückwärts. Wenn du ihm 3 Uhr in der Nacht wächst, kann er sie dir immer noch perfekt buchstabieren. Denn er hat sie durchgekaut, immer und immer wieder. Ich möchte jeden von uns immer wieder neu von dieser Lüge bewahren, die sich immer wieder einschleicht, vor allem in Kirchen einschleicht. Dass wir denken, ein Leben, das mit diesem Gott zu tun hat, hat damit zu tun, dass diese Gefühle aus unserem Leben verschwinden. Das ist nicht so. Jeremia zeigt uns, diese Gefühle gehören, selbst wenn du so nah an Gott dran bist, wie dieser Kerl hier, gehören sie so intensiv zu unserem Leben, weil du dich von dieser Welt nicht lösen kannst. Die einzige Frage ist, was macht Jeremia mit ihnen? Das ist ja die spannende Frage. Nicht, dass wir so empfinden und dass uns das passiert. Was tut Jeremia mit ihnen? Und das klingt jetzt so fromm, aber er betet sie. Er verliert sich nicht im Gerede über Gott. Darin sind wir richtig gut. Über Gott oder irgendeine Diskussion zu führen und ach, warum und weshalb und ach, das ist gar nicht schwer. Das ist nicht schwer, mit Leuten, mit Menschen über Gott zu reden, mit mir über Gott zu reden, das ist nicht schwer. Aber schon Teresa von Avila, eine sehr, sehr weise Frau vor einigen Jahrhunderten, sagte folgenden Satz. Schaut mal, sie sagte, ich fühlte, dass mit Gott zu reden immer besser ist, als über Gott zu reden. Das Geheimnis von diesem Leben von Jeremia, das Geheimnis des Mannes, der mit Pferden rannte, war ein unglaubliches, intimes, authentisches und leidenschaftliches Gebetsleben. Ich sage es noch einmal, damit wir das erstmal festhalten können. Das Geheimnis von dem Mann, der so viel litt, der so viele Schmerzen und Tränen weinte. Sein Geheimnis war ein intimes, authentisches und deswegen auch so leidenschaftliches Gebetsleben. Gott ist nicht etwas, über das man redet und hört und liest. Darin bin ich der Allergrößte. Bücher lesen und irgendwelche Sachen darüber reden, das ist überhaupt nicht schwer. Ich möchte dich davor bewahren, dass du denkst, nur weil du in einem Gottesdienst Woche für Woche sitzt, hättest du jetzt etwas geschafft, weil man hört ja hier etwas über Gott. Aber wisst ihr was, damit ist es noch längst nicht gemacht und du wirst nicht bereit sein für diese schweren Momente. Gott ist nicht etwas, über das man redet oder liest oder hört. Gott ist jemand, zu dem man redet. Und das macht Jeremia. Er redet über Freuden und er redet über Schmerzen. In Vers 16 lesen wir, wenn du zu mir sprachst, verschlang ich jedes Wort. Deine Worte haben mich mit Glück und Freude erfüllt. Oh, wann war es das letzte Mal, dass du so etwas empfunden hast? Aber zwei Verse später kann Jeremia genau das andere sagen. Und auch das gehört zu einem echten Gebetsleben hinzu. Warum hört mein Schmerz nicht auf? Warum schließt sich meine Wunde nicht? Warum will sie nicht heilen? Lass uns mal versuchen, das Bild von Gebet, das was Jeremia hat, mal etwas tiefer zu verstehen. Ich habe mir was vorbereitet. Ich habe in einem Buch von Eugene Peterson, den Mann, den ich hier immer wieder mal zitiere, der hat es so in einem Bild ausgedrückt und ich finde es wunderbar. Stell dir vor, du gehst mit jemand schick essen. Oh, das ist etwas Herrliches. Deswegen macht man das meistens bei Dates. Ja? Man geht schick essen oder irgendwie etwas. Warum? Sobald ich diesen Raum betrete, passiert etwas. Weil ich habe alles andere abgeblendet, hoffentlich auch mein Handy ausgeschaltet. Und ich setze mich mit jemand hin und bin ganz da in diesem Moment. Der Einzige, der noch kommt, ist der Kellner, der uns kurz etwas fragt. Und was dann? Was macht man? Man guckt sich ein bisschen an. Und dann redet man. Man redet darüber, wie der Tag war und was schön war. Ja, der Kerl an der Ampel hat mich trotzdem vorbeigelassen. Wow. Und dann ist Stille. Das gehört auch zu einem Gespräch. Stille. Man freut sich an dem Blick des anderen. Und dann beginnt man vielleicht etwas tiefer zu reden. Und ich beginne von dem zu reden, was mir bevorsteht und was mir Sorgen macht, was mir schmerzt. Und es ist fast eine heilige Zeit, die nur uns beiden gehört. Und man teilt, man redet echt. Ich brauche hier keine Floskeln. Meine Frau würde es direkt verstehen, wenn ich irgendwelche auswendig gelernten Sätze sagen würde. Sie will, dass ich echt bin. Wir werden nur gestört vom Kellner, der uns immer wieder fragt, ob wir noch was brauchen. Und irgendwann, nach Stunden, die mir uns vorgekommen sind, wie Minuten, hoffentlich, lassen wir unser Trinkgeld hier und gehen. Und sobald wir merken, wir gehen durch diese Tür wieder raus, ist etwas anders. Draußen redet man anders, das wissen wir alle. Das ist diese Zeit und gestärkt von diesen Zeiten lebe ich wieder weiter. Eine fast heilige Zeit von echter Begegnung und authentischem Setzen. Echte Gefühle. Und genau das macht Jeremia mit diesem Bild. Er hockt sich hin mit Gott und schenkt Gott und sich rein Wein ein. Er nimmt die Zeit mit Gott und Gott selbst so ernst, dass er genau das rauslässt, was bei ihm drin ist. Und das ist etwas, was religiösen Menschen, wenn ich es so sagen kann, unglaublich schwerfällt. Wenn du ganz klar im Kopf hast, was richtig ist und was falsch ist und wie man Gott mit Gott umgeht und was nicht, und dann wird dir das hier wirklich schwerfallen, echt zu reden. Wenn ich an die schweren Momente unserer letzten Jahre denke, meine Frau und ich hatten einige davon mit verschiedenen Krankheiten. Wenn ich daran denke oder auch in Konflikte denke, wisst ihr was, dann will ich sowas nicht haben, interessanterweise. Dann will ich abschalten. Ich will weggehen, ich will mir den Kopf freikriegen, ich will mein Herz einfach abblocken, eine Mauer drum machen und mich irgendwo drin verlieren. Das will ich machen. Aber das Gift bleibt in mir und weil es nirgendwo rauskommt, wird alles nur noch schlimmer. Denn etwas in mir ist so sauer und enttäuscht. Kennst du das Gefühl? Das sollte nicht so sein. Ah, aber statt es irgendwo rauszulassen, bleibt es hier drin und vergiftet nur noch mehr. Und Jeremia macht genau das Gegenteil. Er nimmt sich, so schwer es auch ist, diese Zeit und redet echt. Und schaut mal, was er sagt. Warum hört mein Schmerz nicht auf? Warum schließt sich meine Wunde nicht? Warum will sie nicht heilen? Und jetzt kommt der Satz. Du hast mich enttäuscht. Du bist für mich wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Der letzte Satz, den könnte man auch in moderner Sprache ausdrücken, sowas wie, Gott, du bist für mich wie eine Fata Morgana in der Wüste. Ich konnte nicht mehr. Und dann hast du mir ein bisschen Mut gemacht, noch etwas weiter zu laufen, über den nächsten Hügel. Und ich kam dort an und da war nichts. Gar nichts. Dein Versprechen sind nur eine blöde Illusion. Das sagt der Mann, der mit Pferden rannte. Fast unerträglich für Menschen, die ganz genau wissen, wie man mit Gott reden soll und wie nicht. Es fällt uns schwer manchmal zu sehen, dass unsere Gefühle tatsächlich eine größere Rolle spielen, als wir denken. Und eine Sache, die wir festnageln müssen, wenn wir Jeremia so reden hören, ist, deine Gefühle haben ein Recht da zu sein. Dieses Gefühl, dieses Recht spricht Gott nicht ab. Wir haben lauter Klagepsalmen in der Bibel. Deine Gefühle, meine Gefühle haben ein Recht da zu sein. Auch das heißt es, mit Pferden zu rennen. Aber ihr habt vorhin den Text etwas weiter gehört. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Denn jetzt könnten wir sagen, hey, wunderbar. Aber der Text nimmt eine Wendung, mit der ich persönlich nicht gerechnet habe, als ich mich an die Vorbereitung dieser Predigt gesetzt habe. Schaut mal. Ich würde jetzt an dem Punkt sagen, Jeremia, hey, boah, das ist echt krass, was du so empfindest. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jeremia, kommen wir, du redest, heul dich mal so richtig aus. Es ist okay. Das würde ich sagen, ganz ehrlich. Aber Gott ist anders. Und irgendwie finde ich das faszinierend, aber auch schwer. Kannst du das greifen? Schaut mal, was Gott sagt. Wenn du dir in Zukunft, so könnte man das dann in Klammern sehen, deine Worte überlegst und nicht mehr solchen Unsinn von dir gibst, dann darfst du wieder mein Sprecher sein. Sie müssen auf dich hören, aber du nicht auf sie. Boah. Habt ihr gerade das Gleiche gelesen, gehört wie ich? Ich habe doch gerade eben gesagt, deine Gefühle haben ein Recht da zu sein. Wieso macht Gott jetzt, was habe ich den Teil übersehen? Was macht Gott damit? Gott weist Jeremia doch hier ganz hart zurecht. Warum drückst du deine Gefühle so aus? Und ich möchte dir jetzt Folgendes zeigen, und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Vor allem wichtig für unsere Zeit. Was wir in dem ersten Teil dieses Textes sehen bei Jeremia ist, ja, deine Gefühle haben ein Recht da zu sein. In dem zweiten Teil von dieser Predigt, von diesem Text sehen wir, aber deine Gefühle haben nicht automatisch Recht. Sie haben immer ein Recht, da zu sein. Aber deine Gefühle sind nicht automatisch richtig. Sie sind nicht absolut perfekt. Sie werden auch mal daneben liegen. Gott darf, und hier kommen wir zu diesem Teil von dieser Predigt, Gott darf unsere Schmerzen auch mal korrigieren. Und das ist schwer. Schwer für unsere Zeit. Wirklich. Die größte Autorität in unserer Zeit, und davon sind wir alle betroffen, gucken wir nicht nur auf die Teenies unter uns, auf alle. In unserer Zeit sind meine Gefühle, deine Gefühle unsere größte Autorität. Es ist einfach so, wir können uns fast nicht davon lösen. Unsere ganze Gesellschaft baut momentan auf einer von diesen Prämissen, nämlich deine Gefühle haben immer recht. Das ist der Grund, warum, wenn jemand inzwischen sagt, ich bin diskriminiert von einem Plakat mit einer Familie, da muss das Plakat runtergehoben werden, weil wir in unserem Denken ja keine Schranke mehr dahin haben. Wenn jemand das fühlt, dann kann ich nichts mehr tun. Und das hat allerlei politische Auswirkungen, das will ich gar nicht weiter ausführen. Das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Aber wir haben diese Doktrine, diese Lehre so tief geschluckt. Und wir geben sie unseren Studenten und Kindern und so weiter und weiter. Und wir merken nicht, was es mit uns macht. Gott sagt hier, Jeremia, Gott sagt ihm, sie müssen auf dich hören, aber du nicht auf sie. Jeremia hätte seiner Kultur etwas beibringen müssen, aber er hat ihre Sätze übernommen. Und genau so geht es, wenn wir mal ehrlich sind, auch oft uns. Vor allem, wenn es um diese Beziehung zu Gott geht. Wir nehmen Sätze einer Welt, die Gott überhaupt nicht mehr denken kann, und übertragen sie hinein. Und dann auf einmal sind meine Gefühle so groß. Und niemand darf ihnen mehr widersprechen. Erinnert ihr euch an dieses Bild? Ich hoffe doch, es steht ja noch hier. Wenn ich darüber nachdenke, wann ich habe sowas eigentlich, dachte ich zumindest, mein Leben lang gehabt. Ich bin mit Gott aufgewachsen, so könnte man es sagen, und seit einigen Jahren sehr intensiv mit ihm unterwegs. Aber wisst ihr was? So viele von uns erleben nicht das hier, sondern eher eine Parodie davon. Es sieht von außen so ähnlich aus, aber es ist doch grundverschieden. Was so viele von uns erleben, ist eine Zeit mit jemand, aber dieser jemand ist nicht Gott. Wisst ihr, wer da drüben sitzt? Das bin ich selbst. Und Gott ist der Kellner. Und ich habe meine Zeit und ich rede über mich, ich denke nach, ich wäge ab, ich jammere, ich finde Sachen blöd, dann finde ich Sachen wieder gut. Und ab und zu mal kommt der Kellner und ich gebe meine Bestellung ab mit dem, was ich gerne hätte. Ach, übrigens das auch noch. Und wenn der Kellner irgendwann sagt, nein, dann gehe ich halt. Warum denn? In einem Restaurant bin ich König und der Kellner darf mir nicht sagen, was ich zu fühlen oder zu denken habe, was ich zu wünschen habe. Das ist eine Parodie von dem, was Gebet ist. Und ich schäme mich dafür, wie oft das in meinem Leben schon so mit Gott gegangen ist, wo meine Gefühle König sind. Und Gebet und Klage, sie sind so wichtig und darum machen wir sie auch immer wieder Teil unseres Gottesdienstes. Aber sie funktionieren nur, das heißt, sie sind nur angemessen, wenn wir überhaupt das Grundparadigma in unserem Kopf haben, dass Gott auch mal meine Gefühle auch mal korrigieren kann. Und da steht beides nicht im Widerspruch. Jeremia sagt nicht nur, Gott, ich fühle mich, als hättest du mich enttäuscht. Jeremia sagt, Gott, du bist wie ein Bach, der im Sommer versiegt. Und damit lässt er eigentlich ja gar keine Chance mehr offen. Und so tun wir dasselbe. Wir suhlen uns in Selbstmitleid. Der einzige Unterschied ist noch schlimmer wie Jeremia. Wir sagen es nicht mal. Wann klagen wir schon mal? Wir denken es nur. Es bleibt hier drin, dieses Gift. Und das war's. Und wir denken in unserem Leid. Und ich kenne diese Gedanken. Ich kenne sie. Gott hasst mich. Sonst würde er das doch nicht lassen. Ich bin ihm egal. Gott interessiert sich nicht für mich. Sonst wäre das jetzt hier anders. Gott, ein Gott, der diese Schmerzen zulässt, den will ich nicht. Das denken wir. Aber das Gift bleibt hier. Und jetzt die Frage, wie soll Gott da überhaupt eine Korrektur schaffen können? Wie soll er etwas sagen können, wenn wir es nicht ausdrücken? Ehrliches Gebet, authentisches Gebet ist der einzige Weg, wie Gott die Heilung schenken kann, die unsere Herzen oft brauchen. Aber dafür müssen wir anfangen, wie Jeremia zu reden. Ein Theologe würde sagen, Helmut Hielke, wir müssen die Häresie wagen, damit Gott etwas ändern kann. Wir müssen etwas Falsches wagen, damit Gott etwas wirklich korrigieren kann. Und wenn wir zuhören würden in unserem Netz, dann würde Gott vielleicht sagen, nein, er würde ganz sicher sagen, wenn wir auch das haben, wir haben es vorhin vor dem Lied gehört, Friedhelm hat es gesagt, Gott sagt uns nein. Er möchte uns sagen, nein, ich habe dich nicht verlassen. Nein, ich hasse dich nicht. Nein, ich habe dich nicht vergessen. Nein, glaub mir, auch mein Herz zerbricht. Aber wer seine ehrlichen Gefühle vor Gott nicht ausdrückt, der kann diese Antwort auch nicht hören. Jetzt könnte man hier aufhören, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kann noch nicht aufhören, denn an diesem Bild hier fehlt noch etwas. Wenn ich mich hinsetze, bisher habe ich nur gesagt, hey, hock dich hin, hab eine besondere Zeit und lass alles raus. Und die Person darf auch mal etwas zurücksagen. Aber wisst ihr, was uns noch vollkommen fehlt? Was ist hiermit? Was ist mit der Person, die auch einmal etwas erzählen möchte, etwas von ihrem Schmerz teilen möchte? Können wir uns das vorstellen, dass wenn wir ein Gespräch mit Gott haben, dass nicht nur wir reden und unseren Schmerz teilen, sondern auch Gott einmal seinen Schmerz mit uns teilt? Und da kommen wir zu diesem letzten Punkt und ich würde mich gern davor drücken, weil er so schwer ist, aber ich kann es nicht. Und darum reden wir hier einmal noch kurz vor dem Ende dieser Predigt über diesen Punkt. Gottes Schmerz fühlen. Und dieser Gedanke, der sprengt, das sage ich euch ganz ehrlich, der sprengt meine Vorstellung von Gebet. Gebet ist vielleicht nicht nur ein Ort, wo ich ausdrücke, was mein Herz bewegt, sondern Gott lädt mich vielleicht ein, seinen Schmerz mitzufühlen. Gebet ist nicht nur ein Ort, wo du deine emotionalen Lasten ablegst. Das kann es sein und das ist wunderbar. Wow, ich erlebe es immer wieder mal. Aber es kann auch ein Ort sein, wo du in Gottes Emotionen hineingezogen wirst. Und das ist für postmoderne Herzen, so wie die meisten von uns welche haben, fast undenkbar. Jeremia ahnt es nicht, aber er stellt ja die Frage, Gott, warum? Ich glaube, er gibt zum Teil eine Antwort darauf und vielleicht merkt er es nicht. Schaut mal in Vers 17, dort sagt er, von deiner Hand gepackt sitze ich alleine, denn deine Erbitterung erfüllt auch mich. Was heißt das? Gott geht schwere Wege mit Jeremia, damit Jeremia anfängt zu fühlen, das, was Gott die ganze Zeit fühlt. Und wenn wir das jetzt einmal tiefer sinken lassen, dann weiß ich nicht. Abraham Heschelein, ein jüdischer Forscher über die Propheten, ein Meister von diesem Propheten Jeremia, er sagt Folgendes, ich kann es nicht besser ausdrücken. Abraham Heschel schreibt, Gott lässt Jeremia in solchen Situationen, in Klammern in solchen schweren Situationen, aus Gründen der Sympathie. Was? Er lässt den Prophet fühlen und erleben, was diese Entscheidung für das Leben und die Leidenschaft Gottes bedeutet. Deine Erbitterung erfüllt auch mich. Gott, deine Trauer erfüllt auch mein Herz. Hast du je darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht auch mal einen Schmerz in deinem Leben zulässt, weil sein Herz an diesem Punkt die ganze Zeit schmerzt? Und ich sage das nicht leicht. Ich sage nicht, Gott quält dich gerne, überhaupt nicht. Und das ist nicht das Bild von Gott, das ich habe. Aber bei Jeremia lässt er es zu, Schmerzen zu, damit Jeremia Gottes Herz mehr versteht. Jeremia wird verraten, damit er versteht, wie Gott verraten wird. Christen haben so gerne eine Phrase. Ich habe sie selbst benutzt. Ich benutze sie auch gerne. Ich will näher an Gottes Herz. Vorhin haben wir gesungen, ich will näher, ich will mehr von dir. Es ist so ein guter Wunsch, aber wir denken, dieser Weg dorthin ist ein Weg, wo alles schön ist. Und wo, wenn wir da mal angekommen sind, erleben wir nur Freude. Gott ist ein Gott der tiefsten Freude. Aber wenn wir hineingenommen werden in Jesu Herz, wisst ihr, was wir auch finden, auch ganz schön viel finden? Tränen. Tränen für diese Welt, Tränen für Menschen, die so sehr geliebt sind und es Tag für Tag nicht verstehen. Jesu Herz weint für Frauen und Männer, die hier in unserer Gegend Tag für Tag ihren Körper verkaufen müssen. Die sind da. Jesu Herz weint täglich für die kleinen Kids. Nennen sie Sophia, nennen sie Mirko, gib ihnen den Namen, sie gibt es hier unendlich. Die tagtäglich nur die Gleichgültigkeit und den Hass ihrer Familie spüren. Und er weint. Jesu Herz weint für Heimatlose, die hier inzwischen angekommen sind. Und ganz egal, was du über ein politisches, über die politischen Entscheidungen darüber denken magst, aber Jesu Herz weint für diejenigen, die nachts nicht schlafen können, weil sie von Träumen geweckt werden, wie die Bomben fielen oder wer zu Hause noch leidet und wo sie es nicht wissen. Jesu Herz weint. Jesu Herz weint für all die 150.000 Menschen dieser Südpfalz, die geliebt sind und die sich täglich im Spiegel anschauen und es nicht wissen. Warum denken wir, dass wir von diesen Tränen verschont werden würden? Wir fragen mit Jeremia, warum schließt sich meine Wunde nicht? Vielleicht sagt Gott, weil sich meine Wunde halt eben auch noch nicht geschlossen hat. Vielleicht ist das wertvollste Geschenk, was wir als Erlebtgemeinde, was die Erlebtgemeinde der Südpfalz anbieten kann. Vielleicht sind es die Tränen, die sich keiner mehr traut zu weinen. Victor Hugo hat einmal so schön gesagt, die, die nicht weinen, die sehen nicht. Und hiermit bin ich am Ende dieser Predigt. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Wir feiern eine Begegnung zwischen Gott und dir, wenn du es so möchtest. Und dann schmecken wir auch die Bitterkeit. Wir möchten sie nicht ignorieren. Diese Welt ist gebrochen, sie ist zerbrochen und ich hoffe, du hast eine Antwort darauf. Ich kann heute hier stehen mit einem Herz, das auch die Klage spürt. aber mit einem Herzen, das auch Hoffnung bekommt. Und ich weiß nicht, ob du diese Hoffnung hast. Diese Welt muss neu gemacht werden. Und wir feiern gleich im Abendmahl, dass Jesus versprochen hat, ich werde irgendwann alle Tränen abwischen. Wir feiern, dass Jesus gesagt hat, in der Bergpredigt, selig, glücklich zu nennen sind die, die weinen und die leiden, denn sie sollen getröstet werden. Wir feiern, weil Jesus starb und dann wieder lebte. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus weinte vor seinem Tod. Und doch lädt er ein, durch den Tod hindurchzudringen. Und das ist die größte und schönste Neuigkeit, mit der ich so manch ein Tränengesicht aushalten kann. Auch die Erlebgemeinde sollte eine weinende Gemeinde sein, die darauf wartet, getröstet zu werden. Ich lade dich ein, jetzt ein Stück dieses Trostes mit uns hier zu schmecken und zu fühlen. Amen.